Neues lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Sie wollen frischen Wind in Sachen Softwareanbieter? Auf softwarevergleich.de können Sie schnell und einfach führende HR-Softwareanbieter miteinander vergleichen. Mit unserem brandneuen Softwarevergleich-Newsletter erhalten Sie exklusive Updates direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden unter softwarevergleich.de/newsletter.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer, sagen wir, kleinen Jubiläumsfolge. Es ist nämlich unsere 25. Folge des Podcasts Neues Lernen. Und wir freuen uns sehr, dass wir diese ebenso besondere Folge auch wieder auf der Zukunft Personal Nord aufzeichnen durften.
Denn da hat es ja alles auch ein bisschen angefangen mit unserem Podcast. Als wir vor einem Jahr auf der Zukunft Personal Nord in Hamburg waren, haben wir unsere erste Folge über ChatGPT damals rausgebracht und gleichzeitig auch zum ersten Mal dieses Format ausprobiert, nämlich eine Podiumsdiskussion direkt aufzuzeichnen und hinterher noch als Podcast auszustrahlen.
Und wir waren zum ersten Mal mit unserem neuen Namen, nämlich Neues Lernen, vor Ort und eben auch zum ersten Mal mit dem Podcast und dem ganzen multimedialen Magazin.
Stimmt, das hatte ich jetzt fast schon irgendwie gar nicht mehr so richtig. Das kommt mir so vor, als ob das schon so lange so wäre. Aber ja, natürlich, du hast recht. Wir waren ganz neu mit Neues Lernen auch draußen, ja.
Genau.
Und im letzten Jahr mit Ralf Linde und Stefanie Hirte auf der Bühne von VW und Otto ging es ja wirklich um ein riesiges Thema, Reskilling. Wie schaffen wir die Transformation in den Unternehmen, vor allen Dingen was Digitalisierung einerseits angeht, aber natürlich auch in der Automobilbranche die Dekarbonisierung. Und dieses Mal haben wir uns sozusagen ein bisschen kleineres, überschaubares oder schärfer abgegrenztes Thema ausgesucht, nämlich das Coaching. Und wir haben mit unseren beiden Gästen darüber gesprochen, wie wird Coaching eigentlich eingesetzt, zu welchem Zweck, zur Selbstoptimierung oder vielleicht ist es doch nur ein Wellbeing-Goodie?
Ja, man denkt, dass Coaching ein kleineres Thema ist als natürlich die große Transformation. In diesem Sinne stimmt sicher auch.
Aber du willst mir jetzt noch widersprechen, ja? In der Anmoderation.
Aber ich möchte nochmal klar machen, dass eben das Feld des Coachings auch ein sehr weites ist. Und für uns im Zentrum stand natürlich das Business Coaching, das klar abzugrenzen ist von Live Coaching und auch anderen Praktiken. Das wird auch im Podcast nochmal Thema sein. Deswegen tiefer müssen wir es, glaube ich, gar nicht erläutern, sondern jetzt erstmal zu unseren Gästen.
Mit dabei war Lars-Peter Linke, er ist stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Verbands für Coaching und Training, DVCT. Und zudem ist er Professor für Kommunikation und PR an der IU International University in Hamburg. Außerdem betreut er mit seiner Agentur Bildungsanbieter und HR-Abteilungen in Kommunikationsfragen.
Unser zweiter Gast war Katrin Höftmann. Sie ist seit über 20 Jahren bei TUI, derzeit in der Position der Global Head of Talent and Performance Management und zuvor war sie Head of People Development and Culture. Zudem ist Katrin Höftmann selbst Coach.
Coaching ist ein punktuelles Instrument, was eine unserer wertvollsten Ressourcen eben den Menschen optimal zum Einsatz bringt und deswegen sollte es eingesetzt werden. In dem Satz schwingt natürlich aber auch schon mit, dass das natürlich immer auch eine Wertschätzung des Mitarbeitenden ist. Also sobald jemand im Coaching ist, sage ich natürlich auch, du bist mir wichtig. Und nicht nur als Rolle und als Funktionsträger oder auch als Mensch. Und das ist natürlich ein zweiter Grund, warum es sehr gut eingesetzt werden kann.
Ich finde es wichtig, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen, ihn da bestmöglichst zu unterstützen, wie es geht. Und dazu ist Business Coaching einfach eine hervorragende Methode. Hat schon viele tolle Mitarbeiterkollegen hervorgebracht.
Die beiden sind nicht nur Profis im Coaching, sondern wurden auch beide schon mal selbst gecoacht, haben sie uns am Anfang vom Podium gesagt. Und wir haben auch das Publikum befragt, ob denn mehr Coaches oder mehr Coaches vor uns sitzen.
Genau, und da hat sich gezeigt, dass im Publikum viele Coaching-Profis waren. Also bei beiden Fragen, ob sie selbst schon mal ein Coaching gemacht haben oder schon mal Coachee waren, ist über die Hälfte des Publikums aufgestanden.
Wir haben dann nicht nachgefragt, ob es eher Live-Coaches waren, die wir ja stark zum Business-Coaching abgegrenzt haben. Das hat uns Lars-Peter ja direkt am Anfang auch erläutert. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt ab ins Gespräch ein. Eine kleine Mini-Entschuldigung, aber wir hatten eine relativ lange Begrüßung auf dem Podium und die haben wir jetzt weggeschnitten, sodass wir direkt wirklich diesmal mitten ins Gespräch einsteigen.
Ganz genau.
Gespräch.
Lars Peter, vielleicht kannst du uns mal abholen. Wie ist denn der Coaching-Markt? Wir haben ja das Ganze hier unter den Titel Coaching-Boom gesetzt. Haben wir denn wirklich einen Coaching-Boom? Also gibt es mehr Coachings, die angeboten werden? Gibt es überhaupt mehr Coaches? Wie sieht es aus?
Also ich würde die Frage jetzt gern mit einem Satz beantworten, kurz und bündig, aber 2-3 Sätze, glaube ich, braucht man schon, um den Markt zu beschreiben, denn es ist kompliziert. Also interessanterweise, du sprichst von einem Coaching-Boom, und wenn man sich ein bisschen in den Medien jetzt zurzeit umguckt, kommt dieses Wort Coaching-Boom sehr häufig vor. Ich weiß nicht, wie man auf diesen Coaching-Boom kommt, woher das Wort Coaching-Boom eigentlich kommt. Also wir als DVCT, als Deutscher Verband für Coaching und Training, ja, wir zeichnen einen schönen Mitgliederzuwachs. Jahr für Jahr ist das um 10%. Also es wächst die Zahl der Coaches an. Und andere Verbände, es gibt ja mehrere Verbände, mit denen ich spreche, die zeichnen ein ähnliches Bild. Also wir haben Coaches. Aber nur weil wir mehr Coaches haben, heißt das ja nicht, dass das mehr Geschäft ist. Es kann ja auch sein, dass wir mehr Coaches haben und die arbeiten weniger. Deswegen bin ich, und auch 10%, würde ich sagen, wären ja auch noch kein Boom, sondern das wäre ein schönes Wachstum, über das wir uns freuen. Kommt gleich noch, aber vielleicht sind es immer noch zu wenig Coaches. Aber ein Boom ist das eigentlich nicht. Und viel spannender ist, es gibt zwei Sachen, die wir sehen. Eins sehe ich mit einem lachenden Auge und eins mit einem vorsichtigen Auge. Was wir festgestellt haben, die Coaches sind gut durch die Corona-Zeit gekommen. Also das heißt jetzt zum Beispiel auch, wir haben als Vorstand damit gerechnet, naja, vielleicht gibt es eine Pause durch Corona, Menschen atmen erstmal durch, wagen nicht den Schritt in die Selbstständigkeit. Das verzeichnen wir nicht. Also da ist eben kein Rückgang da. Aber wir machen Mitgliederbefragungen, und da hatten wir, die letzte ist jetzt 1,5 Jahre her, da hatten wir schon die Aussage, wie sieht denn die Geschäftsentwicklung aus? Und da haben immerhin 30% gesagt, sie rechnen mit einem Geschäftsrückgang. Also deswegen vom Boom zu sprechen, finde ich etwas seltsam. Und wenn ich den Satz noch sagen kann, das liegt vielleicht daran, wenn dieses Wort Coaching-Boom, und das kann man wirklich googeln bei Google News, man kann Coaching-Boom eingeben, da gibt es eine ganze Menge von Beiträgen, nicht von euch, aber von anderen Medien, die davon sprechen. Das liegt vielleicht daran, dass wir, wenn wir das Wort Coaching in den Mund nehmen, eigentlich drei Märkte beschreiben. Das eine ist aus meiner Sicht der klassische Coaching-Markt, den wir als Verband abdecken, also mit unseren 1700 Mitgliedern, den wir im Gespräch hier abdecken. Das ist das Business-Coach. Und auch wenn es Themen sind, die außerhalb des Business sind, wo wir einen Coach mit einer Coaching-Ausbildung haben, der in einem bestimmten Zeitrahmen einer Person weiterhilft. Dann hat sich aber ein ganz anderer Markt etabliert, interessanterweise, und das könnte ein Boom sein in der Corona-Phase, der Live-Coaching heißt, Lifestyle-Coaching, der sich viel in den sozialen Medien abspielt, wo es darum geht, Menschen Fitness-Tipps zu geben oder Ernährungstipps oder, also ein ganz weites Feld. Man merkt schon, das ist nicht mein Feld, aber ein ganz weites Feld. Und dann gibt es noch ein drittes Feld. Und das sind Leute, die mit unseriösen Heilsversprechen oder Erfolgsversprechen arbeiten und sich auch Coach nennen. Also so teile ich das für mich immer ein, dass es diese drei Felder gibt. Und ich glaube, wir konzentrieren uns hier auf das Erste.
Auf jeden Fall.
Und da gelten so aus meiner Sicht, das ist meine Marktwahrnehmung, die Sachen, die ich gerade gesagt habe. Wir wachsen, aber ich glaube, und jetzt gebe ich mal weiter, Unternehmen, und das ist nämlich ganz spannend, sind trotzdem immer noch auf der Suche nach guten Coaches.
Da werden wir gleich noch einsteigen, aber ich muss dich schon stoppen, weil ich noch eine Nachfrage hätte. Kannst du das Ganze auch international einordnen? Also wäre es dann irgendwie legitim zu sagen, es gibt vielleicht international in anderen Ländern einen Coaching-Boom, oder wo steht da Deutschland in etwa?
Auch hier wieder, also ist es meine Schwäche, dass ich dir keine Antwort geben kann, aber vielleicht ist es auch ein Charakteristikum des Marktes, dass wir keine genauen Zahlen haben. Ne? Dass wir eben, es gibt kein Coach-Verzeichnis, wo man sich von Staats wegen eintragen muss, und man muss schon recht nicht seinen Umsatz angeben. Und wie ich schon mal gesagt habe, es gibt auf der einen Seite Menschen, die sich Coach nennen und gar kein Coaching machen. Dann gibt es Menschen, die coachen und nennen sich nicht Coach. Dann gibt es Menschen, die haben eine sehr gute Ausbildung, arbeiten aber gar nicht als Coach, sondern zum Beispiel in einer HR-Abteilung. Deswegen ist es sehr schwer. Meistens konzentriert man sich ja auf die Menschen, so dass man Anbieter fragt, wie ist die Zahl der Coaching-Ausbildung, wie wächst die? Aber wie ich gerade eben gesagt habe, das heißt ja noch lange nicht, was der Markt macht. Was ich spannend finde, ist, dass Coaching natürlich ein Phänomen gewesen ist, was in westlichen Gesellschaften, Amerika, England und natürlich Europa ist. Und natürlich Globalisierung trägt natürlich auch zu einem weiten Interesse des Coaches bei. Und es gibt Länder, in denen Coaching genauso nachgefragt wird. Und da gibt es durchaus Unterschiede. Also ich habe einmal geschaut, das ist jetzt ein anderes Land. Aber was ich spannend finde, ist, dass in Holland zum Beispiel die Zahl der Coaches pro Einwohner 10-mal so hoch ist wie in Deutschland. Also es gibt in Holland 10-mal mehr Coach pro Einwohner als in Deutschland. Wenn ich das hochrechne, muss Holland ein unheimlich glückliches und erfolgreiches Land sein.
Jetzt hattest du schon angeteasert, dass vielleicht in den Unternehmen das zum Teil noch gar nicht so angekommen ist. Und da kommst du jetzt natürlich ins Spiel, Katrin. Kannst du uns mal abholen? Wie sieht es bei euch bei der TUI aus? Inwiefern setzt ihr schon Coaching ein?
Also Coaching ist bei uns ein sehr, sehr bewährtes Mittel, muss man sagen. Wir setzen aber Coaching sehr gezielt ein. Also wir können jetzt nicht sagen, alle in einem bestimmten Alter bekommen einen Coach, sondern es ist tatsächlich so, dass wir schauen, wo ist der Bedarf. Wir gucken auf unsere Talente, so nennen wir das, unsere Nachwuchsführungskräfte, identifizieren die jedes Jahr, schauen, was die brauchen und gucken, dann könnte ein Coaching auch helfen in der Entwicklung. Also wir gucken zwischen Entwicklungsprogrammen, individueller Coaching, und bei uns ist auch gerade das Thema Mentoring einfach auch sehr groß intern geworden. Aber Coaching ist tatsächlich nicht mehr wegzudenken. Gerade auf Executive Level ist es tatsächlich auch ein wichtiges Instrument. Also von daher, Coaching ist relevant, aber sehr individuell eingesetzt.
Und du hattest uns ja auch schon gesagt, du hast einen sehr globalen Blick auch bei der TUI. Kannst du das noch international einordnen?
Also mir fällt das auch schwer. Ich habe auch nach Zahlen gesucht. Ich merke, dass Coaching wirklich seit Corona auch sehr zurückgegangen ist. Auch gerade in Spanien, in England. Wir haben Kollegen auch in den Niederlanden. Habe ich zum Beispiel noch nie gehört, dass sie so viele Coaches haben. Finde ich total interessant. Und von daher, ich würde das nicht unbedingt bestätigen, dass in anderen Ländern mehr gecoacht wird. Ich glaube sogar, dass es hier in Deutschland gerade gut genutzt wird, weil die Qualität der Coaches auch sehr gut ist.
Darauf kommen wir nachher noch zurück, aber jetzt erstmal Christina.
Genau, du hast es eben schon angesprochen, dass ihr es sehr zielgerichtet einsetzt. Was ist denn genau das Ziel? Wann sagt ihr, ja, da wäre jetzt ein Coaching gut, und auch für wen wäre das denn dann gut?
Also es geht von den jungen Talenten, von neugierigen Mitarbeitern los, die sich entwickeln möchten. Mhm. Also Grundlage ist, ich möchte irgendwas lernen, ich weiß aber nicht genau wohin. Und das ist so der erste, würde ich sagen, der erste Anlass zu sagen, wie kann ich Orientierung finden als Mitarbeiter, als junger Kollege. Und da setzen wir gezielt Karrierecoaching tatsächlich ein, um dann auch das Risiko einzugehen, dass derjenige dann sagt, nee, also Karriere bei TUI ist jetzt nicht meins, ich möchte auch nicht Führungskraft werden, aber ich möchte eine tolle Fachkraft werden. Ne? Also von daher da zu unterstützen. Dann haben wir tatsächlich viele Frauen aktuell, die das Thema, habe ich auch geguckt, doppelt so oft in Anspruch nehmen als Männer. Finde ich auch ganz spannend. Und die nehmen das tatsächlich, um, ohne jetzt ein Gender-Thema hier aufzumachen, ne? Aber es geht darum, wie kann ich selbstbewusst gegenüber Männern tatsächlich präsentieren? Wie kann ich selbstbewusst meine Entscheidungen durchbringen? Wie kann ich mich gut präsentieren? Das ist ein Thema, was oft tatsächlich auch auf Executive Level von Frauen viel gezogen wird. Dann hatte ich auch, letztens war auch sehr interessant, eine Kollegin, die sagte, ich möchte gerne nicht so nah an der Tränendrüse gebaut sein. Und das ist ja auch ein Thema, worüber man ja immer offener spricht, das Thema hormonelle Veränderung und so weiter. Und das ist tatsächlich auch ein relevantes Thema, was jetzt im Coaching immer öfter tatsächlich bearbeitet wird. Und dann haben wir natürlich ganz klassisch Führungskräfte, die halt einfach unterstützt werden in ihrem täglichen, was möchte ich für einen Führungsstil, welche Werte sind mir wichtig. Oder ich habe einen schwierigen Mitarbeiter, ich komme mit dem nicht klar. Und dass man da halt guckt, ist jetzt das Coaching das Richtige oder halt eine Entwicklung, ein Programm, was man dann macht. Also von daher ganz verschiedene Anlässe, aber wie man schon merkt, immer eine Auftragsklärung vorher und hören, worum geht es und ist jetzt ein Coaching das Richtige in dem Moment.
Und es ist aber tatsächlich, es ist ja viel davon die Rede, dass Coaching demokratisiert wird. Es ist tatsächlich bei euch auch so, dass es nichts mehr, was jetzt nur noch für die obersten Management-Level angeboten wird, sondern das durchzieht wirklich das ganze Unternehmen dann.
Ja, ich finde das sogar richtig toll, dass man das öffnet auch für die Jüngeren und für die sich, die einfach neugierig sind. Ne? Es ist manchmal sogar eher im Moment einfacher, die dazu zu bewegen, als auf höherer Ebene, wo manchmal ja denkt, ach Mensch, Führungskräfte sind auch nicht perfekt, könnten vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal einen Coach gerne in Anspruch nehmen. Und das passiert dann aber nicht. Und da sind die Jungen sehr interessiert. Und von daher finde ich das als Talentmanager in meiner Funktion total toll, wenn die Leute sich entwickeln wollen und wenn wir sie auch unterstützen können auf dem Weg.
Jetzt hast du uns aufgezeigt, wie ihr von HR im Prinzip das ja gezielt einsetzt und den Mitarbeitenden anbietet. Ist es denn andersrum auch, dass Mitarbeitende auf euch zukommen und sagen, ich würde wirklich gern ein Coaching mal machen, und ist das fast schon so ein Must-Have für einen Arbeitgeber?
Also ein Must-Have ist das nicht. Es ist eher noch, also früher war Coaching noch mehr, dass man das sehr im Vertrauen gemacht hat. Also wenn jemand den Bedarf hat, dann ist das eher selten, dass das jemand sehr offen tatsächlich verkündet, sondern es ist dann sehr meistens ein vertrauliches Gespräch, eine vertrauliche Nachricht, die reinkommt. Katrin, ich würde gerne mal sprechen, ich habe da ein Thema. Und von daher ist es nicht so, dass wir sagen, so kommt zu uns, wenn ihr Bedarf habt, sondern die Kollegen kommen dann von sich und haben Thema und bringen es auch mit. Und wir gucken dann, was das Richtige ist. Kann aber auch dann sein, dass wir haben solche Talentkonferenzen, dass dann das daraus resultiert zum Beispiel, ne, dass Führungskräfte denken, oh, das wäre jetzt das richtige Mittel, um denjenigen weiterzuentwickeln.
Kannst du das denn spiegeln, Lars Peter, aus Verbandsperspektive, die Coaches, die bei euch Mitglieder sind, haben die tatsächlich eben auch stärker zum Thema jetzt nicht nur die obere Management-Ebene zu coachen, sondern viel weiter auch Mitarbeitende auf anderen Ebenen?
Ja, also in kann ich auch zweimal mit Ja beantworten. Einmal ist, dass die Zielgruppe des Coachings öffnet sich. Wir sind weg von dem Top-Executive-Coaching. Ich kann das auch nur bestätigen, was du gerade gesagt hast, dass die neue Generation viel offener ist. Deswegen, das hängt ja auch mit dem Live-Coaching zusammen, dass man viel offener ist. Das Leben ist ein Weg, also Selbstvervollkommnung. Man schaut, wo kann ich besser werden. Dass diese Defizitorientierung, also wer einen Coach hat, hat schon versagt, so ungefähr. Dieses Denken ist gar nicht mehr da, sondern wer einen Coach hat, löst gerade ein Problem. Punkt. Und ist dann vielleicht woanders. Also, dass es so etwas wie Karrierecoaching gibt. Nach dem Karrierecoaching heißt ja nicht, ich habe ein Problem, sondern ich bin vielleicht woanders. Also wo auch immer, wo das ist. Also das stellen wir schon fest. Und dann auch gleichzeitig die Themen wachsen natürlich auch noch weiter an. Die klassischen Themen waren früher eben das Führungskräftecoaching und das waren eben das Top-Executive-Coaching und eine Ebene darunter. Und jetzt wird es breiter und ich denke mir aber auch, wenn das Wort, und jetzt nehme ich mal das Wort, wo ich sage, das ist das erste Buzzwort, was man hier in den Mund nehmen muss, ist, wenn wir Agilität ernst nehmen und wenn ich von vielen Unternehmen höre, sie wollen jetzt agil sein und umstellen, dann stellen sie ja um und stellen Mitarbeiter vor Herausforderungen. Und wenn Coaching an der Schnittstelle zwischen Person und Rolle ansetzt, denn das ist Coaching, ich habe eine Person, einen Menschen, und vielleicht ändert sich die Rolle, zum Beispiel durch Agilität. Ich habe eine Führungskraft, die jahrelang geführt hat und jetzt anders führen muss, weil sich die Rolle ändert. Dann greift da natürlich Coaching und das greift natürlich in der IT-Abteilung, genauso wie in der Einkaufsabteilung, der Vertriebsabteilung oder wie auch immer.
Und wie würdest du die Frage beantworten? Ist das ein Must-Have für Unternehmen inzwischen, das Mitarbeitenden ein Coaching anbieten zu können?
Was soll ich denn jetzt sagen als Verbandsvertreter eines Coaching-Verbandes? Ich sage, ich kann das Argument, ich würde es gerne nochmal fortführen, was ich gerade gesagt habe. Wenn Unternehmen sich neu aufstellen müssen, wie man immer hört, und wenn wir von der Politik immer wieder hören, jetzt irgendeine Talkshow am Sonntagabend, dass in Deutschland ja die Personalkosten so hoch sind, dass die so hoch sind und wir nicht wettbewerbsfähig sind, weil entweder die Personalkosten so hoch sind oder weil wir nicht genügend gute Mitarbeiter finden, dann wäre es doch fahrlässig, wenn ich das, was ich gerade gesagt habe, wenn ich einfach Personal einstelle und nicht gucke, ob Person und Rolle zueinander passen. Und da ist Coaching, und das, wenn ich das jetzt als Verbandsvertreter natürlich sagen kann, werben kann, ein so schönes Mittel, weil es nämlich steuerbar ist. Und das ist mir ganz wichtig als Verbandsvertreter, dass wir das immer sagen, was ist eigentlich Coaching? Coaching ist ja nicht, hier ist ein Coach für die nächsten 5 Jahre, hier ist ein Dauervertrag und jetzt einmal pro Woche, sondern Auftragsklärung und auf eine überschaubare Zeit. Also ihr sagt ja auch nicht, hier ist ein lebenslanges Karrierecoaching.
Jetzt hattest du vorher auch schon diese Differenzierung aufgemacht. Es gibt so viele Life-Coaches, dann gibt es noch die vielen schwarzen Schafe, von denen auch immer wieder berichtet wird. Wie schaffen wir es denn jetzt, gute Coaches auszuwählen? Also ihr bildet ja oder zertifiziert auch gutes Coaching. Welches sind denn die Kriterien dafür?
Die Frage kann ja auch gleich an euch kommen. Wie findet ihr die guten Coaches? Ne? Also wie gesagt, wir sind ja ein Verband, bei uns kann man Mitglied werden und sich dann zertifizieren lassen. Und da gibt es natürlich Aufnahmekriterien, die ganz klar sind, ganz klar geregelt sind. Wer bei uns Mitglied werden will, der muss Berufserfahrung nachweisen, er muss einen Berufsabschluss nachweisen und er muss eine Coaching von anerkannten Coaching-Instituten nachweisen mit einer ganz bestimmten Zeitzahl. Also kann man jetzt noch in die Tiefe gehen, weil wir bieten auch Online-Coaching an und so weiter, aber man kann auch 2 Ausbildungen kombinieren. Aber das sind schon einige Stunden, die man als Coach gemacht haben muss. Und dann kann man sich zertifizieren lassen, indem man ein Probecoaching macht, indem man geprüft wird, wie ist meine Methodenkompetenz, wie ist meine Gesprächsführungskompetenz und wie ist meine Haltung als Coach, um nur so 2 Stichworte hier mal zu nennen. Wenn ich jetzt jemand von einer Zertifizierungskommission hätte von uns hier, der würde das etwas ausführlicher nochmal darlegen. Also das heißt, wer bei uns Coach ist, lässt sich auch prüfen.
Mhm. Und du hattest es schon richtig verraten. Jetzt geht die Frage natürlich an dich. Wie wählt ihr denn Coaches aus bei TUI?
Also wir haben einen Pool, der sich immer wieder erweitert. Und wir gucken tatsächlich nach den ähnlichen Kriterien. Also jemand muss schon einige Ausbildungen haben. Das ist tatsächlich, man merkt, okay, der hat meinetwegen eine Coach-Ausbildung oder eine Trainer-Ausbildung oder eine systemische Ausbildung obendrauf. Also es ist tatsächlich, wir gucken auch nach Zertifikaten. Also das ist immer das A und O. Erstmal, das muss vorliegen. Dann geht es auch darum, Berufserfahrung vorzuweisen. Also tatsächlich so eine Praxis, ja, eine tatsächliche Erfahrung zu haben. Bestenfalls noch als Führungskraft oder als agiler Mensch, der so eine Fachexpertise auch bekommen hat im Alltag, sodass das schon immer eine Kombination sein soll. Also aus Zertifikat, Berufserfahrung. Bei uns ist es tatsächlich auch so, es geht von Mund-zu-Mund-Propaganda. Also wir arbeiten mit einigen Netzwerken zusammen, wo wir wissen, die sind gestandene Coaches, gestandene Berater, die kann man mit bestem Gewissen weitervermitteln. Weil ich muss ja auch aus dem Intern, wenn ich jemanden vermittle, ein gutes Gefühl haben, dass derjenige auch geeignet ist, dass der das ernst nimmt und dass der auch unsere Werte vertritt. Und das, finde ich, ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt aus dem Unternehmen heraus betrachtet. Wir haben unsere Unternehmenswerte, wir haben unsere Führungswerte und das müsste denjenigen tatsächlich bewusst sein und die müssen die auch vertreten. Also nicht jetzt, dass sie sie vermarkten, aber sie müssen die verstanden haben und die Haltung auch natürlich haben. Und wir haben halt das sozusagen, wir haben eine sehr besondere Führungskultur, finde ich, und die würde ich auch aus HR heraus und auch aus Management heraus wollen wir das erhalten. Und deswegen ist es wichtig, da genau zu gucken, passt derjenige zu uns und bringt er halt die entsprechenden Erfahrungen und Zertifikate mit.
Und heißt das, wenn ihr jemanden ausgewählt habt, wird der auch nochmal gecoacht, damit er oder sie dann eure Führungswerte auch vertreten kann?
Also wir hatten vor Corona solche Coaching-Tage. Tatsächlich die Coaches, die konnten, wurden eingeladen und haben dann an so einem Tag mitgemacht. Das werden wir jetzt, also wir sind auch immer noch nach Corona, muss man sagen, alles nach und nach wieder aktivieren und dann tatsächlich die Leute, die Coaches einladen, miteinander einen Tag verbringen und gucken. Aber sonst haben wir es jetzt immer sehr individuell gemacht. Also wenn wir jemanden neu an Bord hatten, haben wir tatsächlich einfach ein Briefing gemacht. Und da hat man ja auch schon gemerkt, ist man so auf der gleichen Wellenlänge oder nicht.
Und jetzt, wer unseren Podcast kennt, wir haben da eine Kategorie, die heißt ganz konkret. Deswegen werden wir jetzt noch ein bisschen mehr nachbohren.
Ganz konkret.
Also ich stelle mir vor, ich bin Mitarbeiter bei TUI, jetzt bekomme ich vielleicht, so wie du sagtest, eine neue Rolle, ich muss ein Team führen und dann würde ich dir oder deinem Team schreiben, ich hätte da gerne Coaching-Unterstützung, um meine Rolle zu finden. Wie läuft dieser Prozess ab? Also melde ich mich direkt bei dir und ich suche dann jemanden, der genau für dieses Problem da sein kann oder wie läuft das?
Also es gibt verschiedene Anlässe, sage ich mal. Also jetzt diese konkrete Situation, sehr konkret. Also es wird jemand neue Führungskraft, die ist bei uns durch den AC schon gelaufen. Das heißt, wir haben da schon Kompetenzen und die werden abgefragt. Das ist tatsächlich ein Orientierungsassessment. Das ist nicht eine Auswahl, sondern wir gucken, was für Führungsqualitäten bringt derjenige mit. Und wenn das dann sein sollte, dass da noch gewisse Entwicklungsfelder sind und sich dann Coaching tatsächlich eignet, dann gehen wir als HR aus Personalentwicklung dann auf diese Person zu oder die kommt zu uns. Wir sind ja sowieso eng miteinander und dann wird das entschieden, ob es ein Coaching ist und dann vermitteln wir auch entsprechend.
Und wann läuft dann dieses Coaching? Ist es Teil der Arbeitszeit oder muss das außerhalb stattfinden?
Ach ja, das ist ganz wichtig. Das ist natürlich Teil der Arbeitszeit, ganz ehrlich, weil diejenige macht das für uns. Ich finde, die Frage ist unglaublich, das ist schon... Das muss so sein, meines Erachtens. Viele machen das auch dann in Abendstunden, das muss man auch dazu sagen. Und es gibt gewisse Level, die möchten das auch gerne sehr im Privaten trotzdem halten, ne, und machen es dann nicht im Büro, sondern halt außerhalb. Aber wir sagen schon, dass es Arbeitszeit ist. Außer bei Executives.
Okay, und findet es dann in Präsenz statt oder eher virtuell?
Beides. Also es gibt die Auswahl. Wir stellen das immer zur Wahl. Wenn wir Coaches vermitteln, gibt es inzwischen übrigens auch seit Corona Menschen, die nur noch virtuell coachen tatsächlich, weil das für die effizienter auch intensiv sein kann. Also wir haben auch Coaches, die nur noch Online-Coaches machen, die sehr, sehr gut sind. Es gibt aber auch natürlich welche, die das in Präsenz gerne machen. Und dann soll der Coach hier mit dem Coach vereinbaren, wo ist es am besten. Mhm. Und da sind wir auch wirklich frei, dass die auch dann auch mal fahren können oder sich sonst wo treffen. Ne? Also das ist der Ort, weil das finde ich auch wichtig, der Ort muss passen zum Coaching.
Und vielleicht noch eine letzte Nachfrage, von welchem Zeitrahmen sprechen wir da? Also Lars-Peter, du darfst auch gerne da noch ergänzen, was deine Erfahrungen sind, aber Wie lange in etwa dauert dann so eine Coaching-Periode sozusagen?
Also der Klassiker sind meistens 6 bis 8 Sitzungen, so würde ich das mal. Manchmal gibt es auch 10 und maximal ein Jahr. Mhm. Also das ist schon, sollte dann auch dann geguckt werden, passt das so und sollte es so weitergehen oder was anderes gemacht werden.
Genau, also Genau das hätte ich auch gesagt, die 8 wäre auch mit, ob ich jetzt so 6 bis 8 oder 8 bis 10, genau da ist der Punkt, wo ich auch sage, da ist es dann. Und natürlich kann aus einem Coaching etwas anderes erwachsen. Also du hattest zum Beispiel das Thema nicht so nah am Wasser gebaut sein oder so etwas, wo man sagt, da kann noch mehr passieren. Vielleicht Rhetoriktraining, Umgang mit einem Lampenfieber oder so etwas. Das ist dann aber nicht mehr Coaching. Mhm. Das ist dann eben eine ganz andere Entwicklungsmaßnahme, die nicht mehr Coaching ist. Ich habe auch kein Problem, wenn das eine Person ist, wo es dann zu einer Überschneidung kommt. Solange der Auftrag klar getrennt ist, Coaching hört hier auf. Das kann ich nicht einfach verlängern, sondern das ist ein ganz klarer Auftrag, den das Coaching hat.
Das heißt aber, da wird ja ordentlich Zeit investiert für so ein Coaching. Da wird auch ordentlich Geld reingesteckt für so Coachings. Jetzt sind wir aber ja wirtschaftlich in einer Situation, wo durchaus auch wieder Kostendruck herrscht. Und deswegen komme ich jetzt zu dem Punkt, auf den ich mich immer sehr freue, nämlich zu fragen, was bringt das denn eigentlich alles? Du hast vorhin schon gesagt, ihr setzt es sehr zielgerichtet ein, erfasst auch vor, was das Coaching eigentlich bringen soll. Inwiefern erfasst ihr das denn dann auch hinterher, was es gebracht hat? Inwiefern evaluiert ihr eure Coachings im Unternehmen?
Also da können wir auch noch besser werden, das muss man dazu sagen. Wir binden ganz stark die Führungskraft des jeweiligen Mitarbeitenden ein. Also das bedeutet, sollte schon immer, also jetzt nicht bei den Coaching-Sessions, sondern dabei sein, wenn es zum Beispiel Jahresgespräche gibt, dass dann über das Thema gesprochen wird und dass dann geschaut wird, ist es das Richtige, passt es von den Entwicklungszielen, weil wir vereinbaren auch Entwicklungsziele für den jeweiligen. Und da soll die Führungskraft auf alle Fälle nachhalten. Und HR ist als Begleiter und Berater dabei, um dann halt wirklich immer wieder einen kleinen Anstoß auch mal zu geben, ne? Wenn mal nicht dran gedacht wird. Aber es ist tatsächlich, für mich ist es nicht nur ein Fragebogen, den gibt es auch, so ein Standard-Evaluationsbogen. Aber es geht auch viel um Gespräche, dass die Führungskraft, die dieses Coaching des Mitarbeitenden miterlebt hat, also zumindest die Entwicklung des Mitarbeitenden miterlebt hat, hat sich da was getan oder nicht?
Müsst ihr euch das denn fragen lassen in HR? Muss denn jetzt wirklich ein Coaching sein oder können wir das nicht ein bisschen günstiger hinkriegen mit der Führungskraft?
Ganz ehrlich, so habe ich das noch nicht, ich wurde so noch nie gefragt, sondern es ist eher so, dass wir im Moment sehr bewusst darauf setzen, tatsächlich in diesen individuellen Fällen das Geld in die Hand zu nehmen, weil ich spreche jetzt ja nicht Fachkräftemangel und also all das ganze Thema betrifft uns ja auch. Und deswegen bin ich ehrlicherweise immer froh, wenn wir was in die Hand nehmen können für bestimmte Fälle und dann die Leute entwickeln können. Also von da, es wird jetzt nicht mit, ich leere jetzt nicht meine Beutel aus, um das Geld da zu verteilen, aber wenn jemand bereit ist, sich zu entwickeln, sind auch nicht alle, und dann das Coaching nimmt und sich dann auch noch im Sinne, seiner Sinne und unsere, und im Unternehmenssinne zu entwickeln, ist das doch super.
Kriegt denn da der Coach dann auch nochmal eine Rückmeldung von euch, inwiefern es gut gelaufen ist?
Also meistens merken es die Coaches, glaube ich, wenn sie Folgeaufträge kriegen. Das ist gut, oder? Das ist, glaube ich, der beste Erfolg. Die sprechen strukturiert immer mit dem Coachee. Und wir haben ein Trainingsteam. Dieses Trainingsteam begleitet auch die Coaches und pflegt und hegt diesen Pool. Also von daher sind die im engen Zusammenhang, aber ich würde das tatsächlich eher dann in die Pflege des Pools übergeben. Und dann wird das weiter verfolgt, wie erfolgreich wer war.
Jetzt die Gretchenfrage an dich, Lars-Peter. Eigentlich musst du natürlich sagen, das bringt wahnsinnig viel, als wenn man zu dritte für Coaching. Ich möchte aber gleich noch so ein bisschen spoilern, weil wir ja in unserer nächsten Ausgabe von Neues Lernen auch einen Artikel von dir drin haben werden, indem du nochmal den Coaching-Markt aufzeigst und du schreibst darin so schön, Wunder mag es in Schlagertexten immer wieder geben, im Coaching sind sie selten. Inwiefern schätzt du also die Wirkung von Coaching ein?
Ja, habe ich das geschrieben? Ist ja auch spannend.
Ja. Ich habe den rausgesucht, weil ich den so schön fand.
Also mein Vergleich ist immer, dass ich sage, für mich ist Coaching ein Instrument. Und wenn ich mir vorstelle, oder ein Werkzeug, und wenn ich mir vorstelle, ich habe eine ganz teure Maschine gekauft und die will ich warten, dann sollte ich auch ein gutes Werkzeug nehmen, um die zu warten. Ich kann auf die Wartung verzichten, dann ist die Maschine in 2 Jahren kaputt. Oder ich kann auch sagen, ach, ich nehme ein billiges Werkzeug, ne? Also wie ein Reinigungswerkzeug, das weiß ich von meiner Espressomaschine. Wenn ich die nicht irgendwie sauber mache, dann kann ich mir in einem Jahr eine neue kaufen. Das ist mein Bild für, wie Coaching wirkt. Natürlich, und jetzt kommt der Punkt, wo wir ehrlich sein müssen, nicht jedes Coaching wirkt. Und auch, es gibt auch Coachings, wo der Coach total zufrieden ist und der mag seinen Coach über alles und die sind sich in allen Fragen einig. Und ich sage, das kann vielleicht nicht das Coaching sein. Ein guter Coach kann auch provozieren. Ein guter Coach kann auch wehtun, sowohl dem Unternehmen, ne? Also nur Coaches, die eure Werte wählen, ist gut, aber manchmal ist auch nicht schlecht, wenn ich einen dabei habe, der die mal hinterfragt in eurem Pool.
Die werden dann im anderen Zusammenhang geholt.
Ja, genau. Also das heißt, es ist sehr schwer zu messen. Also ich würde mich auch freuen, wenn ich irgendwann mal auf einer Jahreshauptversammlung einen CEO hören werde und ich danke meinem Coach, wenn er das so sagen würde. Das kriegen wir dann ja nicht mit, was der Coach wirklich bewirkt hat. Aber das tröstet mich dann auch wieder. Wir kommen ja auch aus der Kommunikation, ganz ehrlich. Marketing und Kommunikation können auch nicht immer nachweisen, wie erfolgreich ihre Kommunikationskampagne gewesen ist und wie sehr das neue Logo oder XYZ zum Unternehmenserfolg beigetragen hat.
Dann müssen wir da auch nochmal stärker zu diesem Live-Coaching, was du ja vorhin angesprochen hast, oder auch vielleicht sogar zu den Scharlatanen abgrenzen. Also Wunder könnte man erwarten, vielleicht von jemandem, der das vorher in großen publikumsträchtigen Veranstaltungen verspricht. Aber was kann man denn dann wirklich von einem Business Coach erwarten? Und wo liegt da die Grenze? Wie kann man da erwartungsmäßig reingehen?
Ja, also ich würde sagen, und du kannst mich ja unterstützen, aber ich vermute mal, wir sehen es ähnlich. Also was man vom Coaching auf alle Fälle, und das ist was ein Versprechen, was ein Coach abgeben kann. Er kann nicht sagen, investiert mal gucken, ob was bei rauskommt. Ist erstens Klarheit in einem definierten Fall, also in einem definierten Auftrag. Gibt es eine Klarheit? Du hast es eben angedeutet, das kann auch sein, ich will gar nicht Führungskraft werden oder ich weiß noch gar nicht, ob ich es jetzt werden will oder Familie ist mir jetzt wichtiger oder XYZ. Klarheit und so weit gehe ich jetzt schon, eine erhöhte Selbstreflexion. Also nicht, ich habe mir meine Stereotypen übernommen, mein Chef hat auch gesagt, ich kann das nicht oder mein Team ist zu blöd oder Digitalisierung ist doof oder so etwas, sondern schon, ich habe reflektiert und der Coach hat mich ziemlich schnell dazu gebracht, Sachen in einem anderen Licht zu sehen, andere Aspekte zu beleuchten und so weiter. Und das ist die Professionalität, die ein Coach mitbringt. Und da kann ein Coach auch ein Leistungsversprechen geben.
Aber kannst du uns irgendwie noch so Art... Ich hätte es gerne so ein bisschen handfest, so Kriterien an die Hand geben. Also Katrin hat vorhin auch gesagt, sie könnten in der Evaluation ja noch zulegen. Es gibt so Fragebögen, wo was abgefragt wird, aber könntest du uns so Kriterien geben, wie könnte man das gut evaluieren, dass man sagt, das hat jetzt auch wirklich ja, ein ROI gebracht. Also ich investiere jede Menge ins Coaching, woran kann ich hinterher ablesen, dass es jetzt auch wirklich gewirkt hat?
Ja, ich versuch's mal. Also ich hoffe, dass es handfest genug ist. Dass ich sage, in dem Evaluierungsbogen sind für mich eben zwei Fragen ganz wichtig. Die eine ist, gibt es Perspektiven, die du vorher nicht hattest? Das heißt nicht, wenn ich sage, nein, dass das Coaching dann gleich per se schlecht gewesen ist. Aber das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Indikator. Und die zweite Frage ist, ohne ins Detail zu gehen, weil wir müssen auch immer gucken, ne, man will ja auch nicht in der Evaluierung offenlegen, worum es ging, aber gibt es eine Handlungsmaxime, gibt es einen Plan für die nächste Zeit? Das muss aus dem Coaching rauskommen. Und wie gesagt, und wenn selbst im Gespräch auf einmal merkt man, man hat noch ein ganz anderes Fass, was man aufmachen muss, hat man die Klarheit. Aber es gibt am Ende einen Plan. Und das Schlimmste wäre, wenn der Plan ist, der Coach regelt jetzt alles für mich. Dann wäre das Coaching falsch gelaufen. Das ist es nicht. Aber ich habe einen Plan. Entweder, wie gesagt, ich muss meine Rhetorik verbessern oder ich muss mit meinem Team anders umgehen. Und jetzt wieder Wunder, das ist genau das. Dadurch hat sich noch nichts geändert. Aber die Person weiß, was sie ändern kann. Selbst ändern kann.
Aber heißt das, dass es eben auch darauf ankommt, wie das Ganze langfristig wirkt? Also wenn ich auf mein Beispiel zurückkomme, jemand bekommt eine neue Führungsrolle, hat dann 8 Sitzungen Coaching gemacht, dann wird ja nicht übermorgen eben alles anders sein, sondern die Wirkung dieses Coachings zeigt sich ja vielleicht auch im Laufe seiner Führungskarriere, weil er immer wieder irgendwie neue Perspektiven reinbringt, andere Verhaltensweisen an den Tag legt. Also wie kann man das irgendwie noch messbar oder beobachtbar machen? Wird es dann noch längerfristig, auch bei euch zum Beispiel, immer wieder angeschaut, ob das was gebracht hat?
Das ist echt eine schwierige Frage. Also ich würde schon sagen, dass wenn jemand sich fürs Coaching entscheidet, dass man schon im ersten Jahr merkt, ob das was bringt oder nicht. Mhm. Wenn man auch mit dem Coachee zusammensitzt und dann spricht, was hat sich bisher verändert? Also zum Beispiel laufen Team-Meetings anders ab oder die strukturieren sich anders vorab. Und gerade diese Verhaltensänderung, was du gerade gesagt hast. Also ich glaube... oder ich sehe das auch, dass das sehr schnell spürbar wird. Und daran merkt man auch, oh, bringt das Coaching jetzt was? Passt der Coach mit dem Coachee gut zusammen? Und deswegen würde ich schon auf Kurzfrist auch gehen und auf Langfrist, ganz ehrlich, wir machen immer wieder Mitarbeitergespräche und da muss einfach geguckt werden, wie ist derjenige unterwegs gerade, wo holen wir den ab und was passt dann halt, was braucht er für seine Entwicklung. Also bei uns ist das eigentlich ein stets laufender Prozess mit Mitarbeitergesprächen, die idealtypisch dreimal im Jahr stattfinden und dass man dann halt immer guckt, wo jemand steht. Von daher, ich würde nicht immer nur auf diese eine Maßnahme zurückgehen, weil dafür gibt es noch viele andere Angebote.
Und eine Frage kam mir gerade noch in den Kopf, angenommen, es passt gar nicht. Woran macht ihr das fest? Also wird dann nochmal ein Gespräch geführt, woran könnte es gelegen haben? Hat es nicht gepasst, einfach persönlich zwischen Coach und Coachee, oder war der Coachee vielleicht auch nicht offen genug und man hätte ihm eigentlich jeden Coach geben können und da wäre nichts passiert? Also wie geht ihr da vor?
Also wir machen immer, bevor überhaupt so ein Coaching-Vertrag geschlossen wird, sollen die Coachees sich mindestens 3 Coaches ansehen, dass die tatsächlich sich treffen und auch virtuell meinetwegen und dann einfach gucken, könnte derjenige zu mir passen und auch zu meinem Anliegen. Mhm. Fühle ich mich da wohl? Kann ich mich da öffnen? Habe ich Vertrauen? Mhm. Und das ist das wichtigste Treffen, finde ich. Und dann legen die los. Mhm. Und dann gibt es manchmal, wo die Coaches dann unangenehm werden. Ne? Also wenn die dann so vor die Sitzungen nacheinander bearbeiten und wenn dann jemand vielleicht dann wirklich die Wunde sehr tief getroffen hat, dann kann das auch passieren, dass derjenige sagt, nee, ich kann jetzt nicht weitermachen, ne? Weil ich einfach jetzt ein bisschen Zeit brauche oder ich brauche doch jemand anderes. Mhm. Also das hat immer 2 Seiten, kann am Mitarbeiter liegen oder halt auch am Coach. Also von daher, das muss man immer sehr individuell angucken. Mhm. Aber das Wichtigste ist das Auftaktgespräch tatsächlich, um sich kennenzulernen.
Mhm. Dann machen wir jetzt noch mit Blick auf die Uhr, ist es drin, noch ein weiteres Themenfeld auf, nämlich Digitalisierung. Heute Morgen ging es auch schon um Führungskräfte und KI. Was jetzt Digitalisierung eigentlich für den Coaching-Markt bedeutet. Und lass Peter, wir würden dich wieder den Aufschlag machen lassen sozusagen. Würdest du sagen, dass künstliche Intelligenz dieses Coaching-Angebot auf eine Art demokratisieren kann oder objektiver macht? Also auch wenn dann zum Beispiel eine KI plötzlich als Coach auftritt, also von beiden Perspektiven.
So, ich versuche ganz schnell zu antworten, weil die Standardantwort ist erstmal, wir müssen absehen, was überhaupt noch kommt und was passiert. Wir sind mittendrin, wir können es noch gar nicht übersehen und wir können eigentlich nur staunen, wie schnell sich im letzten Jahr eigentlich schon getan hat zum Thema KI. Was nochmal ein extra Thema ist zum Thema Digitalisierung, weil ich glaube, über digitales Coaching, wie du gerade gesagt hast, brauchen wir schon gar nicht mehr reden, dass das geht und dass man sich auch über Zoom treffen kann und über Zoom coachen kann. Was dann das Thema künstliche Intelligenz betrifft, gibt es 2 Punkte. Ja, natürlich lässt sich vieles einsetzen. Also ich kann Hausaufgaben vergeben, ich kann Vorbereitungen machen, die ich dann auch schon auswerten lassen kann. Da ist vieles möglich. Das aber in mir, und das ist jetzt wirklich auch meine Person, sagt, die große Stärke des Coachings ist natürlich immer noch, es ist eine persönliche Dienstleistung. Und ich kann mich immer noch erinnern, ich glaube, wir haben auch hier auf dem Podium mal gesessen, dass es Professoren gibt, die evaluieren, was ist eigentlich der Erfolgsfaktor für Coaching, die immer sagen, alles, was er mir erzählt, ob es die Methode ist, oder? Coaches reden ja gerne über ihre Methode. Es ist die Passung zwischen Coach und Coachee. Mhm. Wenn das nicht stimmt, dann ist das Coaching nicht erfolgreich. Und jetzt übertrage ich das auf KI. Umgekehrt ist dann das auch das Erfolgsgeheimnis, dass ein Coach eben sich sehr schnell auf seinen Coachee einlassen kann. Das heißt nicht freundschaftlich und betüddeln oder so etwas, aber sehr schnell weiß, wie er das Gespräch führen muss, damit ein Coach zum vereinbarten Coaching-Auftrag zu dem Ziel selbst kommt. Andererseits, jetzt sage ich, das kann doch KI nicht machen. Andererseits erstaune ich selbst, was die KI mittlerweile schon alles kann. Und ich bin gespannt, was kommt.
Das heißt, du würdest sagen, KI kann Prozesse unterstützen, aber du würdest, also oder sprecht ihr auch schon darüber, dass vielleicht die KI wirklich als Coach eingesetzt werden kann?
Ja, wir sprechen darüber, aber wir wissen das nicht.
Und wie ist es bei euch? Habt ihr schon digitale Unterstützung? Es muss jetzt nicht mal bis zur KI gehen, um zum Beispiel Coaches zu finden. Du hattest vorher gesagt, bei euch geht viel auch über Gespräche. Ich habe mitbekommen, dieser Coach ist irgendwie gut. Nutzt ihr da schon digitale Angebote wie zum Beispiel Plattformen oder KI, um einen Coach auszuwählen?
Also wir nutzen noch nicht KI, um einen Coach auszuwählen, aber wir sind schon dabei, uns diese Plattformen genauer anzugucken. Mhm. Immer noch ganz offen mit auch Vorbehalt, weil es ist halt viel persönliches Geschäft und ich gucke aber aus einer globalen Brille da drauf, weil wir halt auch Coachings in England, in Irland und sonst wo haben Und die gehen da anders mit um. Also die mögen, ich sage das jetzt nicht die, sondern es gibt Kulturen, die halt anders ticken als die Deutschen. Und wir sind immer sehr auf persönlich, sind immer erst ein bisschen kritisch. Andere Kulturen sind da ganz offen und sagen, auch hier, die Daten, Fakten stimmen. Das System hat mir den vorgeschlagen, nehme ich. Mhm. Ne, also von daher, ich glaube, das wird schon Einzug haben bei uns, weil es auch ein Kostenthema ist. Und wir halt eine mega Auswahl an Coaches haben. Ne? Und das wurde schon gerade erzählt, das ist halt total genial, weil diese Coaches, die halt auf bestimmten Plattformen sind, sind halt tatsächlich tolle Ausbildung. Um überhaupt auf eine Plattform zu kommen als Coach, muss man schon eine ganz schöne Hürden überstehen. Also das hat auch einen großen Vorteil, mit so einer Plattform zusammenzuarbeiten. Von daher, das wird sicherlich die Zukunft sein. Und wegen KI und Avataren, die dann vielleicht mal kommen, mit denen man sich dann so unterhält. Ich habe schon gedacht, das wird ein Feld für andere Zielgruppen öffnen. Also wenn ich jetzt so an eine Zielgruppe denke, die sowieso gern IT-affin ist, schon auch mit Avataren vielleicht gewohnt ist zu arbeiten, die nehmen dann mit einmal einen Coach. Also das ist dann zum Beispiel, die vielleicht vorher die Zielgruppe niemals an ein Coaching gedacht hat und dann sich darauf einlassen könnte. Ich rede es in 5 bis 10 Jahren, ne? Aber dann kann man tatsächlich Coaching auch für andere anbieten und das andere für andere attraktiv machen. Von daher...
Warum diese nicht? Kurze Meldung hat mir gerade gefallen, wie im Stuhl, in der Schule damals, genau. Im Klassenzimmer.
Darf ich was sagen? Was ich bei dem Thema, was mir wichtig ist, was ich spannend finde, weil ich hatte die ganze Zeit, dachte ich mal so, ich antworte jetzt einfach, wenn KI im Coaching eingesetzt wird, dann erfahre ich darin in der Zeitung Neues Lernen, weil die KI von Neues Lernen mir dann darüber berichten wird. Also da ist schon eine Parallele zwischen Journalismus und Coaching auch vorhanden. Und auch die Frage, wollen wir das und was wollen wir und wo wollen wir hin? Und ganz sachlich, jetzt bin ich auch wieder Verbandsvertreter, ich bleibe jetzt mal so ein bisschen vage, also wo es wirklich hingeht, ob wir wirklich nur 100%, ob es ein 100% KI-Coaching gibt, da möchte ich einerseits auch nicht so der Konservative sein, der sagt, nein, das geht nicht und werde überrollt, wo es andererseits auch schon positive Möglichkeiten gibt. Was ich aber ganz dringend sehe, und jetzt wirklich dringend meine ich dieses Jahr, und da müssen wir als Unternehmen, als Verbände, als Coaches, ist, Führungskräfte brauchen jetzt, und zwar genau heute, Unterstützung beim Einsatz von KI. Mhm. Also genau jetzt in den unterschiedlichsten Feldern, wie setze ich jetzt KI ein und wie gehe ich damit um, wenn mir eine KI... ja, den Vorschlag macht, einen Mitarbeiter zu entlassen oder ein Medikament abzusetzen oder eine teure, den Preis zu erhöhen für ein Produkt, was ich lieber nicht erhöhen würde, X, Y, Z. Wie reagiere ich damit? Wo sind meine ethischen Maßstäbe? Und da habe ich Angst, dass wir da überrollt werden. Also da habe ich noch viel mehr Angst, als dass wir jetzt rein technisch überrollt werden.
Und wie würde denn abschließend jetzt, wo wir in die Zukunft blicken, abgesehen von KI, so deine Prognose aussehen? Kommt es jetzt noch zum schon herbeigeschriebenen Coaching-Boom in Deutschland oder wird jetzt vielleicht dann doch die Sparbremse gezogen? Was meinst du, wie geht's weiter?
Sagen wir mal so, also ich antworte so, also ich würde mich schon sehr freuen, wenn sowohl dass die Nachfrage so steigt und wir sie auch befüllen können, also dass wir der Nachfrage auch entsprechen können, dass die Unternehmen erkennen, ich habe gerade ein Beispiel gerade mal aufgemacht, also wie Coaching helfen kann, wenn es an Punkt und Stelle eingesetzt wird. Deswegen mag ich das Wort Boom auch nicht, weil das hat so ein bisschen so dieses Massending. Und natürlich ist Coaching teuer. Und soll es auch sein, aber wenn es richtig eingesetzt wird, wirkt es ja auch. Aber ein falsch eingesetztes Coaching hilft auch uns jetzt als Verband nicht. Also wenn jetzt wirklich so ein Boom käme und nach 2 Jahren würde man feststellen, was haben wir da nur für Geld ausgegeben, hilft uns das ja langfristig nicht. Deswegen wünsche ich mir sehr ein gesundes Wachstum.
Wir haben hier zumindest, glaube ich, eine Punktlandung hingelegt. Aber jetzt kommen wir noch zur schwierigsten Aufgabe zum Abschluss. Denn wir haben immer am Ende die Herausforderung an unsere Podcast-Gäste eingebaut, doch die Leitfrage am Ende in nur 2 bis 3 Sätzen noch zu beantworten. Ich würde jetzt anfangen. Ich stelle sie auch gerne nochmal bei dir. Lass Peter dein Abschlussstatement. Business Coaching. Warum sollten Organisationen das einsetzen? Zur Selbstoptimierung der Mitarbeitenden oder ist es eben doch eher so ein Wellbeing-Goodie, das man haben muss?
Also Coaching ist ein punktuelles Instrument, was eine unserer wertvollsten Ressourcen eben den Menschen optimal zum Einsatz bringt und deswegen sollte es eingesetzt werden. In dem Satz schwingt natürlich aber auch schon mit. dass das natürlich immer auch eine Wertschätzung des Mitarbeitenden ist. Also sobald jemand im Coaching ist, sage ich natürlich auch, du bist mir wichtig. Und nicht nur als Rolle und als Funktionsträger oder auch als Mensch. Und das ist natürlich ein zweiter Grund, warum es sehr gut eingesetzt werden kann.
Ich glaube, es waren vier Sätze. Geht in Ordnung. Ich will es noch an dich weitergeben, Katrin. Was würdest du sagen? Warum sollten Organisationen allgemein auf Business Coaching setzen? Selbstoptimierung, Wellbeing?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Denn ich finde es wichtig, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen, ihn da bestmöglichst zu unterstützen, wie es geht. Und dazu ist Business Coaching einfach eine hervorragende Instrument, hervorragende Methode. Hat schon viele tolle Mitarbeiterkollegen hervorgebracht.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden für eure tollen, spannenden Einblicke, die ihr uns geboten habt, und schließe somit den Podcast hier offiziell ab.
Pünktlich abgeschlossen. Das ist doch auch mal ein Qualitätskriterium. Also auch da zeigt, wir haben in diesem einen Jahr, in dem wir 25 Folgen produziert haben von unserem Podcast, doch einiges an Erfahrung gesammelt. Denn
das stimmt.
Beim ersten Mal noch, als wir Podium und gleichzeitig Podcast aufgezeichnet haben, sind wir in die roten Zahlen sozusagen geraten. Da hat die Uhr von der Messe, die ganz groß vorne an der Bühne steht, tiefrote Zahlen angezeigt, die gesagt haben, wir sollen jetzt endlich mal zum Schluss kommen. Die waren dieses Mal noch hübsch grün.
Das stimmt, das haben wir gut gemanagt. Das ging wirklich sehr schön auf mit den letzten Fragen.
Genau.
Aber diese Uhr an sich ist schon ziemlich hilfreich, muss ich sagen. Sonst muss man die ganze Zeit auf die Armbanduhr schielen oder man hat keine dabei, gell, Christina?
Ja. Auch diese Erfahrung habe ich schon gehabt und bin diesmal wieder ohne Uhr auf der Bühne gesessen, ohne Armbanduhr. Aber genau, auch das weiß ich beim nächsten Mal wieder Armbanduhr anziehen, damit nicht das Gleiche passiert wie auf der, wo war es, Zukunft Personal Europe, wo ich nicht ganz wusste, wie viele Fragen wir jetzt eigentlich noch stellen können. Oder auch nicht.
Ja, und es hat, finde ich, nicht nur das Zeitmanagement diesmal ganz gut gepasst, sondern sehr gut gepasst hat auch dieses Ineinander dieser beiden Perspektiven, nämlich die Verbandsperspektive von Lars Peter und die Unternehmenspraxis von Katrin, weil wir dadurch eben verschiedene Blickwinkel auf das Thema Coaching hatten, sehr konkret und auch sehr einordnend. Das hat mir persönlich auch sehr geholfen.
Ja, und ich fand auch dadurch, natürlich muss Lars Peter sozusagen vieles positiv sehen, weil er ja den Verband an Coaches vertritt. Aber ich fand es auch wirklich gut, dass er nochmal ganz kritisch gesagt hat, was wir von Business Coaching oder was wir unter Business Coaching verstehen und wie man es dann auch wirklich zu anderen Coaching-Arten sozusagen abgrenzen kann und sollte, damit es auch außen richtig wahrgenommen wird.
So, und weil die Folge sowieso schon so lang war, würde ich sagen, wir kürzen jetzt hier mal ab und gehen direkt in unsere Checkout-Frage.
Checkout.
Wie fühlst du dich heute?
Jetzt ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen nach dem Podium. Ist ja kein Geheimnis, dass wir jetzt heute die Folge ausstrahlen, zwei Wochen nach der Messe. Wir warten ja noch viel unterwegs hinterher. Wir sind ja von Hamburg, von der Messe, direkt noch nach Berlin gefahren, waren noch auf einer Tagung, auf der sich alles um Diagnostik und Intelligenz gedreht hat. Und haben dann noch den DGFP-Frühjahrsempfang mitgenommen, wo sich alles um Integration von Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt gedreht hat. Und ganz ehrlich, das war wahnsinnig viel Input,
ja, das
wahnsinnig viele Impulse, die auch wir nochmal thematisch, glaube ich, ne, mitgenommen haben und natürlich mit wahnsinnig vielen Leuten gesprochen haben. Und da habe ich dann schon das Wochenende hinterher ein bisschen gebraucht, um das auch alles zu verarbeiten und jetzt eben die Impulse dann auch mitzunehmen in die Redaktionsarbeit und zu schauen, was wir daraus jetzt alles so umsetzen können.
Ja, also, so ging es mir auch. Also auch schon der Tag auf der ZP Nord, da haben wir auch mit wahnsinnig viel nochmal gesprochen über verschiedene Trends und Themen. Und auch die ganze Woche war sehr, sehr voll, intensiv, super spannend und auch inspirierend. Ich finde, da hat der Begriff wirklich mal gepasst. Aber ja, es war auch anstrengend und ich musste mich auch ein bisschen erholen danach. Und ich glaube, wir haben jetzt auch noch viel zu tun, um eben diese ganzen Themen so ein bisschen einzuordnen, zu schauen, wie wir sie auch redaktionell bearbeiten können. Aber so soll es ja auch sein, oder?
Genau. Und wenn ihr jetzt gespannt seid, was da alles für Impulse entstanden sind, dann lest doch einfach demnächst in die verschiedenen Ausgaben von unserer Zeitschrift Neues Lernen rein.
Verfolgt einfach, was online passiert auf unserem Portal, auf LinkedIn, und alles zusammen findet ihr auf unserer App.
Damit bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.